Hallo und willkommen zu Continue, dem Podcast zu Games und Digitalkultur. Ich bin Jan.
Und ich bin Elisabeth. Und heute sprechen wir über virtuelle Stadt- und Raumerkundung.
Genau, wir hatten ja in der vorletzten Folge schon über Google Maps und Co. geredet. Das, was wir heute im Sinn hatten, geht ein bisschen darüber hinaus, nicht wahr?
Genau, denn in dieser Folge soll es nicht um bloße Navigation gehen, also nur um Infrastruktur, sondern tatsächlich um die Erkundung der unmittelbaren Umwelt. Und was wir so ein bisschen als Aufhänger genommen haben, ist, das kennen sicherlich viele, wenn man mit aufmerksamem Blick durch die Stadt geht, dann findet man häufig QR-Codes, die man scannen kann, um über einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Sehenswürdigkeit etwas mehr zu erfahren. Und was es da so an unterschiedlichen Angeboten gibt, da haben wir mal reingeschaut.
Genau, die QR-Codes sind ein ziemlich guter Einstieg in ein Thema, das recht viele Mittel und Möglichkeiten zu bieten hat, sich einen Überblick zu verschaffen oder noch mehr zu lernen. Das Thema liegt für uns als Einstieg ziemlich nah, weil uns in letzter Zeit ganz einfach hier im Bonner Raum ein paar recht interessante Projekte aufgefallen sind, die einem das Stadterleben, das Stadtgebiet ein bisschen näher bringen wollen.
Genau, und das ist besonders spannend, weil es da ganz unterschiedliche Ansätze gibt, wie man, glaube ich, an unserer Auswahl gleich ganz gut absehen können wird. Ich will direkt mal einsteigen tatsächlich mit einem Beispiel, weil das, glaube ich, so der Prototyp ist von einer virtuellen Stadttour, die man so machen kann. Und zwar ist das ein Angebot von der Stadtinformation tatsächlich. Die hat sich zusammengetan mit einem Entwickler, um eine Browser-Anwendung zu kreieren, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bonn einmal anteasern soll. Das ist auch ganz leicht zu finden, wenn man virtuelle Stadtführung und Bonn-Information eingibt. Dann kommt man da so ziemlich sofort drauf. Und was sich öffnet, ist so die Standardpräsentation von diesen virtuellen Stadterkundungstouren. Und zwar ist das erstmal eine Kartenoberfläche mit verschiedenen Points of Interest, die eingezeichnet sind. Und in dem Fall sind es halt wirklich ganz standardmäßig die berühmtesten Bonner Sehenswürdigkeiten, also das Beethovenhaus oder das Stadthaus. Das kennen die Leute, die hier ansässig sind, vor allem wegen seiner brutalistischen Schönheit. Und diese Points of Interest kann man dann anklicken und sich in dem Fall mehrere Videoclips und Textabschnitte dazu ansehen und durchlesen. Meistens präsentiert von einer Person, die tatsächlich mit dieser Sehenswürdigkeit auch was zu tun hat. Also die persönliche Geschichte damit hat oder die dort arbeitet. Und das Programm ist relativ überschaubar. Es gibt nur eine Handvoll an Sehenswürdigkeiten, zu denen tatsächlich Content bereitgestellt wird. Und man merkt, es möchte gerne eigentlich über sich hinausweisen. Das ist jetzt zum Beispiel verbandelt mit diesen Hop-on-Hop-off-Touren, die man so kennt, in diesen roten Doppeldeckerbussen. Und das ist tatsächlich dann auch eine Sehenswürdigkeit, die man anklicken kann in dieser Browser-Anwendung. Es geht darum, einen Vorgeschmack zu geben für Leute, die nicht vor Ort sind, was man sich so ansehen kann in Bonn und vor allem, was man sich natürlich ansehen kann, wenn man so eine Hop-on-Hop-off-Tour bucht oder eine der anderen Führungen, die die Stadtinformation anbietet.
Das klingt wie so ein Angebot, das man eigentlich in den meisten, zumindest etwas größeren Städten aktuell findet.
Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich rudimentäre Werbung generell für Tourismus in Bonn. Und es wird ein bisschen der Schein von objektiver Sehenswürdigkeit geweckt. Also das, was objektiv die Points of Interest in Bonn sind, die sind hier vermerkt und die kannst du dir dann ansehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich für das Format auch sehr, sehr sinnvoll. Aber es ist natürlich deutlich weniger interessant als die Angebote, über die wir ja später noch sprechen wollen. Denn einfach als gegeben hinzunehmen, was eigentlich so sehenswert und erfahrenswert an einer Stadt ist, ist eigentlich Blödsinn, zumindest aus unserer Perspektive. Ja. Und deswegen sind es vor allem die etwas subjektiveren, etwas künstlerischeren Perspektiven, die uns heute interessieren.
Genau, das liegt eigentlich der Herangehensweise, die ich zumindest bei mir immer wieder merke, wenn ich eine neue Stadt digital schon mal vorerkunden möchte, wenn ich Trips planen möchte, recht nah. Es gibt so einen grundsätzlichen Katalog an Architektur, an Gebäudekategorien, die man auf irgendwie immer auf der Liste hat zu besichtigen. Es ist irgendeine Form von Kirche oder Kathedrale immer dabei. Meistens das Rathaus dabei, weil das eins der älteren, schönsten Gebäude ist. Und dann vielleicht noch so diese eine Sache darüber hinaus vielleicht, das Wahrzeichen dieser Stadt ist.
So die Top 10 der TripAdvisor-Vorschläge.
Ja, ganz genau. Und ich weiß nicht, ob das so eine allgemeingültige Erfahrung ist, aber es ist tatsächlich ein guter erster Schritt da rein. Aber damit allein wird man, finde ich, nicht glücklich in einer Stadt. Man braucht irgendwie noch mehr und man braucht Erfahrungen, Blickwinkel, die so ein bisschen darüber hinausgehen, weil sonst sich jede Stadt irgendwie ähnlich anfühlt. Du schaust dir in jeder Stadt die Kirche an und das Rathaus und hast trotzdem nicht das Gefühl, wirklich etwas Besonderes zu erleben, oder?
Genau. Und ich habe das Gefühl, dass das die Tourismusbranche auch schon wahrgenommen hat. Und da gibt es tatsächlich auch vor Ort mittlerweile andere Möglichkeiten, Städte zu erkunden. Zum Beispiel in Bonn ganz berühmt, aber ich nehme auch an anderen Städten, die mittelalterliche Nachtwächtertour,
ja,
wo man sich dann Punkte ansehen kann, die so im Alltagsleben kaum auffallen, aber die dann eben im Mittelalter eine besondere Bedeutung hatten. Aber genau, dieses Points of Interests ablaufen und sich die 5, 6 Sätze dazu anzuhören, die man so hören muss, das reicht nicht, um ein Gefühl für die Atmosphäre zu bekommen und auch nicht, um so subjektiv richtig relevante Erinnerungen zu haben, finde ich.
Ja, mir geht es ganz genauso. Wir haben uns also jetzt mal hingesetzt und überlegt, auf welche andere Art und Weise kann man sich vielleicht erste Eindrücke einer Stadt verschaffen, kann man Städte noch erkunden. Und natürlich, das ist das, was bei uns alles umspannt. Es sollte digital fokussiert oder zumindest unterstützt sein.
Yes.
Und mein erster Ansatz war, ja, ich habe schon immer eigentlich unglaublich viel Gutes über die Stadt Wien gehört. Und darüber hinaus ist unser Missing Link Podcast Netzwerk ja auch Wien, Österreich ansässig.
Mhm.
Da fand ich es interessant, mal zu schauen, wie kann ich meine ersten richtigen Eindrücke dieser Stadt rein digital gewinnen.
Mhm. Und wie erfolgreich war das so?
Ja, wieder in Bezug auf unsere vorletzte Folge, die sich ja sehr, sehr stark mit großen Konzernen wie Google auseinandergesetzt hat und die auch recht stark kritisiert hat, war mein Ergebnis ein bisschen demoralisierend. Und zwar, dass Google-Angebote erstaunlich gut dafür geeignet sind, auf unterschiedlichen Ebenen.
Das ist natürlich auch ein bisschen der Punkt gewesen der vorletzten Folge. Manchmal sind sie halt too good to fail.
Das stimmt wohl. Und genau wie ich mich von dem im ersten Schritt jedenfalls jetzt noch nicht komplett gelöst habe, habe ich mich auch noch nicht von dieser typischen Bucketlist der Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt gelöst. Das heißt, ein paar der bedeutsameren Museen sind dabei, die Kathedrale ist dabei und das Schloss Schönbrunn war auch dabei auf meiner Liste. Das heißt, die Dinge, die man wahrscheinlich auch aus einer Top-10-Liste von ChatGPT oder Google-Vorschlägen sofort rausbekommen würde.
Mhm.
Ja, und ich bin Schritt für Schritt dann da mal durchgegangen und habe deren Internetseiten durchstöbert und deren Angebote durchstöbert. Wie man sich da daraus möglichst einfach selbst eine kleine Tour, seine ersten Eindrücke zusammenstellen kann.
Ah, cool. Das heißt, du hast nicht das Angebot eines bestimmten Anbieters genutzt für so eine Tour, sondern du hast dir quasi mit eigenen Mitteln deine eigene Stadttour zusammengesucht.
Genau, das war der Plan. Und während dieser kleinen digitalen Netzerkundungstour sind mir dann ein paar Dinge klar geworden. Was ich eigentlich brauche, um eine Stadt wahrzunehmen und was über diese Bucketliste der wichtigen Sehenswürdigkeiten hinaus eine gute Stadterfahrung ausmacht.
Das klingt vielversprechend.
So viel, um schon mal die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber dazu kommen wir später. Schloss Schönbrunn zum Beispiel, das war Nummer 1 auf meiner Liste, hat auf seiner Website auch einen virtuellen Rundgang, so haben die das genannt, angeboten.
Mhm.
Der war ähnlich zu deiner Bonn-Führung. Das heißt, es war eine Karte mit Punkten und dort war dann jeweils ein Foto und ein paar Infos zu dem jeweiligen Teil der Parkanlagen drumherum oder zu dem jeweiligen Gebäudeteil. Gerade in den Innenräumen war sehr, sehr, sehr viel durch Fotos dokumentiert, sodass man sich allein durch die Fotos einen recht guten Eindruck darüber machen konnte. Und es gab auch einige Infosammlungen, also alles Wissenswerte und die ästhetischen und architektonischen Besonderheiten dieses Schlosses und der Umgebung konnte man recht gut von dieser interaktiven Karte aus erkunden. Das war ganz cool. Aber das ist ein bisschen weniger, als ich mir von der tatsächlichen virtuellen Erkundungstour erhofft hatte.
Mhm.
Und genau, dann kam ich wieder auf den alten Bekannten Google zurück, die mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass deren Street View auch auf eine ganze Reihe an Innenräumen ausgerichtet ist. Das heißt, ich konnte mit dieser üblichen Street View-Funktion in das Schloss Schönbrunn reingehen und mich dann da von Raum zu Raum durchklicken.
Das ist ziemlich fantastisch natürlich.
Ja, da hat sich eben dieses sich digital selbst ein bisschen zusammenstellen schon ein bisschen bezahlt gemacht. Ich konnte einerseits mit Street View virtuell durch dieses Schloss durchgehen und andererseits hatte ich diese offizielle Informationssammlung von der Schloss Schönbrunn Website, wo ich dann für die Sehenswürdigkeiten in diesem Schloss gleich weitere Informationen und Detailaufnahmen bekommen konnte. Das nebeneinander war eine recht gute Tour innerhalb von einer halben Stunde oder so.
Gut. Also das, was es dann im Grunde ersetzen würde oder virtuell erlebbar machen würde, wäre quasi durch die Räume durchzugehen und Informationsflyer in die Hand gedrückt zu bekommen.
Ja, genau. Das ist praktisch das Äquivalent dazu. Allerdings, ich meine, ich tue jetzt so, als wäre das jetzt so eine ganz besondere Erkenntnis gewesen, aber die Erfahrung war logischerweise dann doch eine komplett andere. allein aufgrund der Nutzeroberfläche, durch das Browserfenster da reinzuschauen. Aber was ganz gut ist an dieser digitalen Möglichkeit, ist dann eben gleich ein Fenster entfernt, ein paar Klicks entfernt, dann nochmal Artikel zu den Ausstellungsstücken bereit zu haben.
Ah, okay, das hilft natürlich.
Ja, das war aber merklich, logischerweise ein bisschen zu DIY-mäßig. Also als Stadttour oder Sehenswürdigkeitstour hat es nicht wirklich gereicht. Es hat sich angefühlt wie Recherche. Also es war nicht mehr als Podcast-Recherche mit etwas zusätzlicher Neugierde. Einerseits und andererseits das Gefühl, mich zu spoilern für die richtige Erfahrung. Und das ist ja genau das, was du eigentlich nicht haben möchtest, wenn du dir auf digitale Weise versuchst, einen ersten Eindruck von einem neuen, interessanten, spannenden Ort zu verschaffen. Du möchtest nicht die zweitklassige Erfahrung, die dich für das richtige, das echte Ding dann später verdirbt.
Das stimmt.
Das hat zum Beispiel beim Stephansdom etwas besser geklappt. Den habe ich mir dann nämlich gleich danach angeschaut. Die hatten auch ein eigenes Projekt, so ein dediziertes 360-Grad-Virtuell-Rundgangsprojekt. Und hochauflösende Bilder, die nicht an manchen Stellen irgendwie unscharf oder verschwommen oder sonst etwas sind. Und du konntest dir wirklich auf den ersten Blick schon mal einen guten Eindruck von diesem wirklich beeindruckenden Innenraum dieser Kathedrale verschaffen. Das war toll und hat sich auch das Digitale mehr von Nutzen gemacht. Hast du sofort solche etwas unaufdringlicheren Infopunkte bei wiederum Objekten von Interesse gehabt, die dir die Geschichte dahinter so ein bisschen erklärt haben. Das, was man sich häufig dann zum Beispiel von AR-Anwendungen oder digitalen Führungen erhofft.
Was ich ja total spannend finde, ist, dass wenn du tatsächlich vor Ort wärst, du wiederum ein digitales Angebot dort bekommen würdest. Also viele kennen das jetzt, dass man dann vor Ort QR-Codes hat, mit deren Hilfe man so einen Audio-Walk machen kann. Quasi diesen Audio-Guide, den man von früher kennt, den man dann am Eingangscounter ausleihen musste, dass das jetzt ersetzt wird durch Apps, die man sich runterlädt und wo man dann quasi vor Ort QR-Codes scannen kann, um auf die virtuelle Ebene wieder geführt zu werden und sich ja meistens tatsächlich als Audio-Guide dann Informationen anzuhören. Und für mich persönlich zum Beispiel käme ein Museumsbesuch etwa überhaupt nicht mehr in Frage, ohne eine echte Führung gebucht zu haben oder wenigstens die Möglichkeit eines solchen Audioguides zu nutzen.
Ja, es stimmt. Es sind häufig genau die Gemälde, zu denen noch nicht mal irgendwas da steht, die einfach interessant sind. Und du stehst dann dort und willst natürlich auch nicht googeln, was es mit dem Gemälde auf sich hat. Und darin sehe ich eben auch das Potenzial. Also so ähnlich, wie ich das gerade mit dem Stephansdom erzählt habe, da fühlt es sich eben organisch an, dann zu klicken und unaufdringlich Zusatzinformationen zu haben. Und auf diese Art und Weise können logischerweise auch deutlich mehr Informationen dann transportiert werden. Das ist eben der Punkt, wir haben ja schon häufiger mal darüber geredet, wenn man ein Medium benutzt, dann sollte es wirklich einen Grund oder einen Gewinn vom Medium aus haben.
Absolut, ja.
Ja, und Niederschwelligkeit und Barrierefreiheit ist schon selbst eigentlich ein sehr schlagkräftiger, guter Grund. Aber man kann eben noch so viel mehr machen und etwas Besonderes mit den digitalen Mitteln, mit der digitalen Darstellung oder dem digitalen Raum. Ich war auch überrascht zu sehen, war eine gute Überleitung, weil die dritte Kategorie an Gebäuden, Sehenswürdigkeiten, die ich hatte, wie gesagt, waren Museen. Ich habe mir die Albertina auch angeschaut. Da gab es auch eine Street View-Möglichkeit.
Oh wow, mit Gemälden.
Ja, sogar mit Gemälden und zwar im Rahmen eines wiederum Google-Dienstes, den ich bisher auch noch gar nicht kannte und das ist Google Arts and Culture. Das fand ich war ein wirklich interessanter Dienst, den sie sich da ausgedacht haben und in dem Fall fand ich interessant zu sehen, dass sie offenbar mit sehr vielen Museen und Galerien zusammenarbeiten. Ja, dass offenbar häufig der Dienst der Wahl ist, den Museen nutzen, um ihre Sammlungen zu digitalisieren. Das sehen wir vielleicht einfach als Beispiel dafür, was mittlerweile möglich ist, in welche Richtung sich Online-Angebot entwickeln kann und weniger als Werbung für dieses, für das Angebot von diesem Konzern. Es war auf jeden Fall sehr interessant, einerseits diese Street View-Funktion zu nutzen und gleichzeitig im Rahmen dieses Arts and Culture-Ding dann nochmal Zugriff auf die digitalisierte Sammlung der Albertina, dieses Museums, zu haben. Die geben sich gerade ganz offensichtlich Mühe, digitale Kunst- und Kulturerfahrungen noch mal etwas neuer, etwas zeitgemäßer zu denken.
Das ist sicherlich auch eine Sache, die den Nachwirkungen von Corona geschuldet ist. Da gab es ja einen wahnsinnigen Digitalisierungsdruck, weil man die Leute einfach nicht mehr vor Ort bekommen hat.
Ja, das glaube ich auch. Dann ist es logisch auch, sich so einem großen Anbieter, der bewiesen hat, dass er es kann, zu vertrauen. Ich finde, da zeichnen sich ein paar ganz gute Möglichkeiten ab, digital ohne präsent zu sein, Kunst und Kultur wahrzunehmen, die ich bisher fast ausschließlich als nur in Präsenz wirklich erfahrbar gehandelt habe. Ja, eine dieser Erkenntnisse, die dieser kleine digitale Stadtausflug bei mir hinterlassen hat, ist damit schon mal abgehakt. Dieses, wenn schon digital, dann mit medienspezifischen wirklichen Vorzügen des Digitalen. Aber der nächste Punkt ist einfach, dass es sich ironischerweise, obwohl diese Erfahrung schon auf mich individuell abgestimmt war, ich saß alleine vor dem Computer und habe mir meine eigenen Dienste selbst zusammengestellt, es hat sich trotzdem unpersönlicher angefühlt, als mit x-tausend anderen Personen in einem Bulk in ein Gebäude reinzustürmen und mich irgendwie umzuschauen. Ja, klar. Das ist die andere große Herausforderung. Da diese persönliche Ebene, die persönliche Erfahrung mit reinzubekommen.
Das verstehe ich total. Denn selbst wenn das virtuelle Angebot alles grundsätzlich abdecken würde, was das vor Ort sein wäre, kann man es immer noch nicht vergleichen. Das kennen viele auch einfach aus ihrem Büroalltag, wo Videokonferenzen einfach nicht dasselbe sind, wie sich persönlich zu treffen, auch wenn im Grunde die Informationsübertragung genauso gut funktioniert. Ja. Denn Wahrnehmung ist ja nicht etwas Passives, sondern mal in die Ecke gehen, mal in die Ecke schauen. Dieses Gefühl der Überwältigung, wenn man vor so einem überlebensgroßen Gemälde von jemandem steht, das kann man nicht so richtig online replizieren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um nochmal weiterzugehen. Wir haben jetzt schon gesprochen, du hast es toll erklärt. Natürlich macht das Digitale, das Virtuelle etwas nur dann Sinn, wenn es einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, dieser Mehrwert kann sein, einfach nochmal ein komplett anderes Netz über einen Ort zu werfen, nochmal völlig neue Perspektiven reinzubringen und einen so ein bisschen zu zwingen oder es einem zumindest anzubieten, Abstand zu nehmen von den alltäglichen Routen, die man nimmt und sich einzulassen auf den Blickwinkel anderer Personen.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich direkt zwei super Beispiele, über die ich sprechen kann. Hier wieder ein bisschen zentriert im Rheinland. Und das sind explizite Angebote, die sich nicht nur an Touristen richten, also Leute, die zum ersten Mal einen Ort erfahren, sondern auch an Leute, die diesen Ort vielleicht täglich besuchen, aber noch nie auf diese Weise drauf geschaut haben. Mhm. Das erste ist City Stories.
Aha.
Das ist ein tatsächlich nischiger Ansatz in dem Sinne, dass es von einem Künstlerkollektiv gemacht wurde, gefördert natürlich von größeren Institutionen wie dem Stadtmuseum Bonn, aber eben kreiert vom Fringe Ensemble, das hier im Köln-Bonner Raum ansässig ist. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Orte, die man schon kennt, durch die Perspektive anderer Menschen neu erlebbar zu machen. Denn die App heißt nicht nur City Stories, sondern es sind tatsächlich Geschichten, die erzählt werden. Keine fiktiven, sondern echte, zumindest soweit wir verifizieren können. Von Personen, die ihre Erinnerung, ihre Erlebnisse an bestimmten Orten aufgezeichnet haben und die dann diese App hörbar macht. Du hast eine Karte vorliegen mit bestimmten Points of Interest, die du anklicken kannst. Aber du kannst den Content nur dann abgreifen, wenn du tatsächlich auch vor Ort bist. Und an manchen dieser Punkte gibt es dann QR-Codes, wo du dann einmal scannen kannst, wenn du die App dann runtergeladen hast, dann auch reinhören kannst direkt. Und dann erst öffnet sich die Geschichte zu diesem Punkt. Und ja, wenn du die einmal gescannt hast, kannst du die dann auch zu Hause nochmal anhören. Wobei das tatsächlich bei mir nicht geklappt hat. Das ist vielleicht so ein Bug in der App. Aber theoretisch solltest du dann alle gesammelten Orte quasi nochmal abhören können. Aber nein, du kannst nicht dich einfach durchklicken und alles von der Bequemlichkeit deines eigenen Sofas aus anhören, sondern du musst hingehen, dir selbst einen Eindruck verschaffen von diesem Ort und dann gleichzeitig den Eindruck einer völlig anderen Person auf den Ohren haben. Tatsächlich gibt es sogar eine sogenannte Augmented Reality Komponente. Augmented Reality, für die, die es noch nicht kennen, ist im Grunde eine Wahrnehmung, wo du ganz normal durch die Gegend schaust, aber eben durch ein Medium wie dein Smartphone und dann zusätzliche Sachen wahrnimmst, die da digital eingepflanzt werden. Dieses Augmented Reality Prinzip macht sich diese App tatsächlich zunutze, um ganz ehrlich zu sein, nur ganz minimal. Also zum Beispiel an einem Point of Interest ging es um eine Demonstration, die dort stattgefunden hat und man konnte dann per Augmented Reality dort dann eine Flagge mit einem Aufruf zu Frieden sehen.
Okay, ja.
Das hat jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel mehr an Informationen gebracht. Das hat jetzt auch nicht die Atmosphäre der Demonstration irgendwie gut wieder hervorgebracht. Aber es ist natürlich ein ganz cooles Gimmick. Und wenn man mit dieser Funktion vertraut gemacht wurde, was die App sofort tut, dann neigt man natürlich auch dazu, sich ein bisschen aufmerksamer umzuschauen, um zu gucken, ob denn da vielleicht noch so ein kleines Easter Egg liegt.
Ja, stimmt. Oder sich zu fragen, was könnte denn interessant daran sein an dieser Story? Was könnte ich jetzt hier finden, was mit der Story zu tun hat?
Ja, genau. Und da, finde ich, tut sich aber auch so ein bisschen auf, dieser große Unterschied zwischen Geschichte und Geschichten. Geschichte so als etwas, was man dann ganz gut als Allgemeinwissen irgendwo abspeichern kann. Die Geschichten, die man da erzählt bekommt, haben jetzt dafür nicht so viel Mehrwert. Bei Wer wird Millionär würden sie einem nicht auf die Sprünge helfen. Aber es sind Geschichten, die meistens irgendwas von der Lokalgeschichte einfließen lassen. Also ganz spannend, dann Stories über die Jazzgalerie, wie sie früher mal war. Früher wurde da tatsächlich Jazz gespielt und live.
Guten alten Zeiten, ja.
Oder die Geschichte einer Dame, die darüber erzählt hat, wie sie in der Straßenbahn angesprochen wurde auf ihre Tattoos. Und ihr zu einer Zeit, wo das noch nicht so üblich war, mit ganz viel Interesse und Empathie begegnet wurde. Was für mich natürlich spannend ist, ich wusste nicht, dass Bonn schon früher eine doch etwas weltoffene Stadt war. Mhm. Macht aber natürlich Sinn. Klar, es war damals Hauptstadt.
Ja.
Und natürlich hatte das wahrscheinlich eine völlig andere Atmosphäre als die, die wir kennengelernt haben, als Leute, die nach dem Mauerfall geboren wurden.
Das stimmt. Und das illustriert den Punkt, glaube ich, nochmal richtig gut. Man interessiert sich für die Geschichte. Geschichte kann interessant sein, aber häufig ist es vielleicht sinnvoll, das Persönliche eher in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man schon allein in der Stadt unterwegs ist, dann nicht klischeehaft, würde man sagen, wie trockene Geschichtsfakten sich nochmal erarbeiten zu müssen, sondern diesen persönlichen Bezug zu haben.
Mhm.
Ja, das finde ich spannend. Und das ist so dieser Funke, der mir durch dieses Gerät, vielleicht sogar durch diese Technologie, die irgendwie zwischen mir und dem Objekt stand, auch jetzt, was meine kleine digitale Wien-Erkundung anging, so gefehlt hat oder von der ich zumindest denke, dass sie das Ganze nochmal etwas spannender, interessanter, zugänglicher gemacht hätte.
Mhm. Ja, und das führt halt auch vor Augen, dass Geschichte halt nicht die ganze Geschichte ist. Darauf kommen wir später auch nochmal ein bisschen zurück.
Mhm.
Sondern dass einzelne Geschichten oder so Partikularsichtweisen manchmal genauso viel Wahrheit enthalten, wie das, was man sich über berühmte Orte eben so in den Flyern erzählt. Und das natürlich unabhängig von der Vermittlung, die dadurch erleichtert wird.
Das ist ein richtig guter Punkt auf mehreren Ebenen. Auf der Suche nach irgendwie diesem persönlichen Funken bin ich genau auf diese persönliche Vermittlung dann auch zurückgekommen, die ich dann als möglicherweise dieses fehlende Puzzlestück in meiner kleinen Wien-Tour vermutet habe. Und zwar bin ich dann recht bald auf GoPro-Touren auf YouTube gekommen.
Ah, sowas habe ich mir tatsächlich schon mal angesehen von Tokio, glaube ich. Also wirklich so, dass Leute sich dann diese Stirnkameras, diese GoPros aufschnallen und damit einmal durch die Stadt gehen, so als wären sie ein Tourist.
Und da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven, die man dann da in First Person als Zuschauer erleben kann.
Mhm.
Das ist interessant, da gibt es so ein paar dedizierte Channels, die eine richtige Formel dafür gefunden haben. Und dieses GoPro-Tour-Format als eine, zumindest für manche, gewinnbringende Stadterfahrung zu produzieren.
Ich habe gerade auch Tourist ganz unbedacht gesagt, denn die, die ich mir angesehen habe, waren gerade von Leuten, die dort zu Hause sind.
Was ja auch irgendwie eine sehr gewinnbringende Perspektive sein kann, denn das sind Menschen, die einem Orte zeigen können, die von vielen Touristen, Menschen, die diese Gegend logischerweise nicht kennen, vielleicht nie betreten werden. Und das Ganze so als konsistente Stadterfahrung dann zu machen, denn wie gesagt, also man muss sich das wirklich als First-Person-Tour durch so eine Stadt vorstellen.
Total cool.
Das ist es. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn genug Channels, genug Creators so etwas anbieten, kann man sich die richtige Stimmung, die richtige Tageszeit, die man vielleicht interessant fände, überlegen und auch die richtige Region. Häufig ist auch die genaue Route, die abgegangen wurde, verlinkt in der Beschreibung dieser Videos.
Cool.
Also es war zumindest interessant, da so ein paar erste Eindrücke vom Stadtleben zu bekommen.
Das ist total spannend, auch deswegen, weil du dann ja als Ortsansässiger einmal durch die Straßen gehst und deswegen alltäglichere Szenen sehen kannst und Orte, die jetzt nicht so touristisch erschlossen sind vielleicht. Aber auch, weil du nicht wahrgenommen wirst als Tourist.
Mhm.
Also gut, die Aufnahmen sind jetzt von jemandem, der mit einer GoPro durch die Gegend rennt.
Ja.
Aber generell bist du da nicht der Dummkopf mit der Sonnenbrille und dem Smartphone, der dann irgendwie per Google Maps sich durch die Gegend navigiert, sondern du kannst einfach das sehen, was jemand sehen würde, als jemand, der dorthin gehört quasi.
Ja, das dreht die Situation auf so eine ganz interessante Art und Weise um. Klar, du kannst dir einerseits die genau zugeschnittene GoPro-Tour aussuchen. Du hast schon mal einen geführten Blick und du kannst als erste Eindrücke komplett unkommentiert, einfach nur im Kontext dieses Bildes und der Kopfbewegung dieser Person, Architekturen, Sehenswürdigkeiten wahrnehmen. Du siehst es dann mit anderen Augen. Du siehst etwas, was dir gefällt. Und dann wird die Neugierde auf einmal dann doch geweckt und du möchtest recherchieren. Oh, wo war die Person denn gerade? Was war das für ein Gebäude, das ich gesehen habe? Ironischerweise, dass dir die Informationen dazu nicht sofort gegeben werden, bereichert dann doch diese Erfahrung. Das erweckt eben gerade diese Neugierde und dann recherchierst du. Wo war die Person denn gerade? Was ist das für ein Gebäude? Was hat das für eine Geschichte? Warum sieht das so aus? Also das bringt eher einen Stein ins Rollen, als dir Informationen zugänglich zu machen.
Das ist genau das mit der passiven und aktiven Wahrnehmung. Also selbst entscheiden zu können, worüber man jetzt gerne mehr erfahren würde, ist natürlich super, um einen Ort erlebbar zu machen. Und was das natürlich auch nochmal ein bisschen betont, ist dieser eine unschlagbare Vorteil davon, sich das Ganze virtuell anzusehen. Du hast den Druck nicht. Du musst nicht die 5 wichtigsten Punkte sehen, weil die nun mal jeder gesehen haben muss, der jetzt mal dort war. Sondern du kannst im Grunde den lieben langen Tag Stadtspaziergänge durch Rom machen und ein Gefühl für die Atmosphäre bekommen, hoffentlich halbwegs authentisch, ohne dass du dich abhetzen musst oder dass da irgendein Druck dahinter ist, die Zeit richtig genutzt zu haben.
Das stimmt. Und es ist so, ich glaube, das trifft noch eher auf dein Beispiel zu, von den abrufbaren Stories in Bonn, als auf Mainz, wo der Mittler ja auch nicht so richtig mit im Bild ist. So eine Projektionsfigur zu haben, den Gewinn, den diese Zwischenschaltung von einer Person, einer Perspektive bietet, das unterschätzt man häufig auch mal, oder?
Ja, ich denke auch. Das ist ja der Grund, warum man sich häufig so Reisedokus ansieht, weil die Person, durch deren Blick du etwas wahrnimmst, nochmal was Eigenes mit reinbringt.
Ja, und dann hilft es teilweise sogar, nicht gerade den oder die Stadtführerin, die sich halt schon mal super gut auskennt, zu haben, sondern eine Person, die zum Beispiel durch ein besonderes Erlebnis, wie bei so einer Demonstration, die Stadt und ihre Umgebung zum ersten Mal etwas neu wahrnimmt. Weil du dann sofort auch teilhaben kannst an diesem direkt erzählten Moment.
Ich glaube, so eine mittelbare Erfahrung von einem Ort gibt einem viel, viel mehr, weil die Wahrnehmung geschärft wird. Es geht nicht nur darum zu sehen, es geht darum, den Ort zu fühlen. Und man bekommt ihn dann zwar vorgefühlt, aber das kann unter Umständen trotzdem mehr für einen selbst bringen, als ihn einfach nur vorgeführt zu bekommen.
Vollkommen. Man ist, finde ich, in den allermeisten Situationen auf der Suche nach einem Zugang. Für viele mag dieser weltgeschichtliche oder lokalgeschichtliche oder Zugang der kulturellen Relevanz funktionieren. Das ist fantastisch. Aber ich glaube, so genau wie du es beschrieben hast, kann der Funke teilweise einfach besser überspringen. Gut, also das ist ein weiterer interessanter Aspekt, unter dem man sich Städte erschließen kann. Aber wir sind in der guten Situation, dass du auch schon mal an einem Projekt mitgearbeitet hast, das noch eine weitere Perspektive, noch einen weiteren interessanten Ansatz behandelt hat.
Ja, genau. Also das ist ewig her und das Projekt hat sich mittlerweile deutlich weiterentwickelt und darüber hinaus entwickelt als das, was ich damals unterstützt habe. Und zwar sind das die Colonial Tracks. Viele kennen solche Kolonialgeschichtsführungen auch schon aus dem Bereich der tatsächlichen lokalen Stadtführungen. Aber da gibt es eben auch ein ziemlich spannendes virtuelles Angebot. Und es wurde damals produziert erstmal für die Stadt Essen. Und diese erste Website hieß dann entsprechend auch Essen Colonial Tracks, in Auftrag gegeben vom Exile e.V. Und da geht es eben darum, schon eine klassische virtuelle Stadttour zu machen, also mit Points of Interest, die man besuchen kann. Nur dass es eben teilweise nicht die Points of Interest sind, die TripAdvisor es nennen würde. Und selbst wenn sie es sind, die dann völlig anders geframed werden.
Okay. Das heißt, ein Gegenentwurf zu dieser Bucketlist, von der ich vorhin geredet habe.
Genau. Also Essen, die Stadt, die das zuerst produziert wurde, hat dann zum Beispiel schon die große Bismarck-Statue mit drin. Aber da geht es eben nicht darum, was Bismarck für ein toller Kerl war und wie er Deutschland vereinigt hat, sondern es geht darum, was zum Beispiel seine Meinung zum Thema Kolonialisierung war.
Okay.
Oder aber, was ich sogar noch spannender finde, ist, dass die Anwendung einen zu einem Ort führt, den ich nachher tatsächlich auch vor Ort besucht habe, den du sonst niemals finden würdest. In Essen zum Beispiel gibt es ein Denkmal, das erinnern soll an die Opfer des Nationalsozialismus.
Ja.
Das nennt sich die Stadtwunde. Und das ist fast unmöglich zu finden, wenn du nicht danach suchst, weil es irgendwie halb in einer Tiefgarage versteckt ist.
Okay. Und ist es bewusst versteckt, schwierig zu finden, oder ist es einfach die Geschichte der Stadtarchitektur und Entwicklung, die das Ganze hat verschwinden lassen?
Nee, das wurde nicht bewusst versteckt. Also es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt, dass es so in den Untergrund verschwunden ist. Aber es ist natürlich dennoch total bezeichnend. Es gibt halt Themen, wo Erinnerung wichtig ist, wo Vermittlung wahnsinnig wichtig ist, aber wo es immer auch eine unangenehme Komponente hat. Mhm. Und natürlich kann dann die Reaktion darauf nicht sein, es in Vergessenheit geraten zu lassen oder zu verstecken oder das Verstecken in Kauf zu nehmen.
Ja.
Und das schafft dann so ein Projekt wie Colonial Tracks ganz gut. Also genau die Dinge hervorzuholen, die häufig nicht mitgenannt werden oder gar nicht erst genannt werden. Und die Stadtwunde ist halt ein wunderbar prominentes Beispiel dafür. Ein anderes ist zum Beispiel der Porscheplatz, benannt natürlich nach einem wichtigen Unternehmer, dessen eigene Geschichte mit dem Nationalsozialismus halt häufig außer Acht gelassen werden möchte, hat man das Gefühl.
Ja, allgemein, es gibt ja gerade einige Befürchtungen, dass auch gerade diese Erinnerungskultur in Gefahr ist. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass da immer noch ein bisschen mehr Wille dabei ist, aus vielen Seiten, als zum Beispiel bei der Kolonialgeschichte.
Ja, das ist dann für Essen natürlich auch wieder spannend, weil Krupp, die Familie Krupp, die hier für Essen so wichtig ist, zum Beispiel bevor sie in die Industrie gegangen ist, im Kolonialwarenhandel tatsächlich aktiv war und sich so recht viel Geld verdient hat. Etwas, was ich nicht wusste, was ich erst bei dieser Arbeit an dieser Anwendung erfahren habe. Was eben zeigt, ist, dass die Kolonialgeschichte und andere Schattenseiten der Geschichte so verwoben sind mit Orten, dass man es eigentlich nicht trennen kann. Und die Brille aufzusetzen, um sich genau diese Teile mal anzusehen, ist sicherlich wahnsinnig gewinnbringend. Auch für Leute, die vielleicht tagtäglich vorbeilaufen an Denkmälern, die eigentlich positive Gefühle erwecken sollen, und sie mal anders wahrzunehmen.
Ja, das ist eine Perspektive, die natürlich nicht sonderlich intuitiv ist. Man muss schon mal so ein Grundinteresse daran logischerweise haben, um diesen Weg einzuschlagen.
Ja, in dem Fall ist es tatsächlich auch der Ansatz der Vermittlung gewesen. Also es war ein Angebot, das sich auch oder vor allem an SchülerInnen gerichtet hat. Dann gab es dann noch ein Quiz, das man machen konnte. Mhm. Und das ist dann natürlich super, wenn man sich sowieso schon aus der Perspektive nähert, dann eben diese Möglichkeit der Verortung quasi dazu zu bekommen.
Ja.
Also nicht nur aus dem Bereich der Stadtführung dahin geht, zu dem Bereich der Stadtführung über unangenehme Aspekte der Geschichte eines Ortes, sondern eben aus dieser Geschichtsbrille dann an den Ort zu gehen, greifbar zu machen, sichtbar zu machen, wie sich diese Geschichte auswirkt oder was bleibt am Schluss, was noch anfassbar ist.
Ja.
Es zeigt, dass Städte nicht feststehende Gebilde sind, die nur eine Interpretation zulassen. Es ist komplexer und das Komplexe daran ist das Spannende.
Ja.
Das ist auch das, was den subjektiven Zugang so wahnsinnig interessant macht. Weil es eben zeigt, dass es nicht nur diese eine Art und Weise gibt, auf etwas draufzuschauen. Diese Weise, bei der sich viele fragen, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Welche Relevanz hat das für mein Leben? Sondern es zeigt, dass es eben vielschichtig ist und dass jeder seine Perspektive hat. Und manche sind unangenehm leider. Manche begegnen Orten mit negativen Gefühlen aus gutem Grund. Und manche haben dann wiederum vielleicht auch ein paar positive Aspekte zu nennen, die dann wiederum den eigenen Blick genauso einfärben können.
Die Einfärbung ist ein ziemlich gutes Stichwort. Mir fehlt die Überleitung gerade schwer, weil ich die letzten beiden Punkte besonders wichtig fand. Dieses persönlich Aufgeladene und das Einnehmen von neuen, vielleicht nicht so naheliegenden, aber trotzdem gewinnbringenden Perspektiven.
Mhm.
Aber trotzdem bin ich noch auf einen anderen Punkt aufmerksam geworden, der für mich Raumerfahrung, Erfahrung an sich, erst so richtig lebendig macht. Zum Beispiel, auch wenn meine digitale Stephansdom-Erfahrung überraschend gut war, Für dieses digitale Medium, das ich da hatte. Es ist halt eine Kathedrale. Es ist ein Bauwerk, das mit der Intention entworfen und gebaut wurde, auf unterschiedlichen Ebenen, Sinnesebenen, Erhabenheit und Größe auszudrücken.
Mhm.
Kommst da rein und du hörst sofort das Widerhallen der Schritte. Du hörst das Echo aller Stimmen, die drin sind.
Mhm.
Man wird automatisch so ein bisschen leiser und andächtiger, wenn man dort ist. Und die Akustik hat definitiv damit zu tun.
Mhm.
Die Atmosphäre eines Raums, das irgendwie klanglich um dich rum wabernde, was du meistens nur passiv wahrnimmst, das prägt deine Erfahrung von jeglichem Raum, von jeglicher Situation ja ganz signifikant, oder?
Mhm. Ja, also das, was man immer so fast schon herablassend als Hintergrundgeräusche bezeichnet, was häufig eher so ein Störfaktor ist oder wenigstens unwichtig ist für das, was sich im Vordergrund abspielt.
Ja, genau. Und das Spannende ist, wenn es dann mal fehlt aus irgendeinem Grund, wenn diese Atmo, das Hintergrundrauschen, an das man sich so gewöhnt hat, mal nicht dabei ist, nimmt man so eine Situation komplett anders wahr, teilweise sogar als irgendwie unwirtlich oder unheimlich. Es ist ein Faktor, der digitale Erfahrungen von anderen Orten ein bisschen erschwert, einerseits. Aber andererseits ist es ein ganz fantastischer Punkt auf der Liste der Möglichkeiten, sich neue Orte anders zu erschließen.
Okay, spannende Einleitung. Worum geht's?
Es gibt solche Sound-Datenbank-Projekte wie Radio Aporé. Da können soundinteressierte Menschen ihre möglichst professionell aufgenommenen Feldaufnahmen hochladen. Und das ganz genau räumlich, lokal verortet.
Mhm.
Das heißt, du stellst dich an einen bestimmten Ort, nimmst da mit einem Mikrofon einfach die Akustik, die sich dir gerade in der Situation bietet, auf und hältst auch fest, was diese Situation gerade bietet, wo genau du bist, was die Umstände sind. Und dann lädst du es hoch und diese Aufnahme, dieser Clip, den du da angelegt hast, wird so ähnlich wie bei den anderen Angeboten dann auf so einer Weltkartenanzeige verortet.
Cool, das bedeutet, du kannst dann quasi ein Gefühl für die Hintergrundkulisse eines Orts abrufen dort. Und da kann jeder quasi was hochladen, wenn er oder sie möchte.
Ja, das ist ein Projekt von ein paar engagierten Personen, die einen etwas strikteren Leitfaden auch veröffentlicht haben, wie diese Aufnahmen anzulegen sind und idealerweise mit welchem Level an professionellen Gerätschaften was nicht gehört werden darf, so zum Beispiel Copyright, Musik oder solche Geschichten. Also es ist, glaube ich, schon eher was für und von Menschen, die sich für genau diese Art von Projekt interessieren. Ich erwähne das jetzt in erster Linie, weil ich wirklich beeindruckt davon war, wie viele Aufnahmen es dort gibt, wie viele Orte schon dort verzeichnet sind mit individuellen Momentaufnahmen dieser Sounds. Es ist vor allem Europa zentriert, aber es gibt auf der ganzen Welt Punkte. Ich glaube sogar zwei in der Antarktis.
Wow.
Aber ja, vor allem in Europa siehst du unglaublich viele Punkte. Und an dem Tag, als ich da zum ersten Mal reingeschaut hatte, ich glaube am selben Tag wurde auch schon etwas hochgeladen.
Das heißt, es ist noch ziemlich aktiv auch.
Und das ist auch so ein bisschen in die Funktionsweise dieser Website, dieser Datenbank integriert. Weil du, wenn du diese Website öffnest, automatisch an den zuletzt hochgeladenen Punkt geleitet wirst.
Ah, wie cool. Also quasi wie ein Shuffle-Modus.
Ja, so ein bisschen. Ich hab's aufgemacht und war dann in irgendeiner Straße in Portugal.
Oh, wow.
Konnte mir sofort den Klang dort anhören. Das ist wiederum ein ganz guter Punkt, einfach irgendwo hingeworfen zu werden und sich mit dem, was dir geboten wird, zu befassen. Einfach neugierig zu sein und reinzuhören. Das ist der perfekte Start in viele dieser Projekte. Guter Startpunkt allgemein, was Erkundung angeht, oder?
Absolut. Also Hintergrund, Geräusch, Atmosphäre vermitteln ja sofort mehr oder weniger unterbewusst Gefühle und enthalten auch so eine ganz unmittelbare Art von Wahrheit. Und gerade natürlich, wenn die Gefühle, die ausgelöst werden, positiv sind, ist das ein sehr gutes Priming, um sich näher zu befassen mit einem Ort, den man vielleicht sonst nie beachtet hätte, aber den man dann im Shuffle-Modus geschmissen wurde.
Ja, genau. Und umgekehrt auf eine Art und Weise, die man vorher nicht richtig erlebt hat. Ich war dann neugierig und habe sofort nach Bonn geschaut und habe mir die Ecke, an dem ich am selben Vormittag noch im Copyshop war, rausgesucht, wo zufälligerweise so eine Aufnahme, ich glaube vor 2-3 Jahren oder was, angelegt worden ist. Es war einfach interessant, da mal rein zu hören und mal zu überlegen, ob ich genau diese Klänge, irgendeinen Layer dieser Atmosphäre genauso am selben Tag wahrgenommen habe oder wahrgenommen hätte. Da spielt natürlich auch immer die Jahreszeit, die Tageszeit eine Rolle. Manchmal sind Personen zu hören, manchmal ist Vogelgezwitscher zu hören. Dinge, von denen man weiß, dass sie irgendwie alle anwesend sind. Aber das, was ich da gehört habe, Vogelgezwitscher, vielleicht so ein abgerissenes Gespräch, Straßengeräusche und so, meinte ich natürlich wiederzuerkennen. Die Stadt, in der ich mich viel bewege, es ist hier allgegenwärtig. Aber wenn Personen vom anderen Ende der Welt an diesen Ort reinhören würde, würden ganz logischerweise fremde Elemente drin sein. Die Sachen, die wir für komplett selbstverständlich halten in unserer Wahrnehmung, unserer Umgebung, unserer Stadt, sind eben nicht so allanwesend, so ignorierbar und einfach überhörbar, wie wir vielleicht annehmen, wenn wir überhaupt darüber nachdenken.
Das ist total spannend. Also ich glaube, diese virtuellen Touren, haben wir festgestellt, sind nicht so ein guter Ersatz für Städtetouren für fremde Orte. Aber meine Güte, haben sie einem viel zu sagen über Orte, die man meint zu kennen.
Ja, das stimmt. Und gerade solche Projekte, solche Sichtweisen, die ganz bestimmte Elemente besonders beleuchten, die heben dann auch wieder die Gemeinsamkeit der Erfahrung vor. Das, was ich jetzt interessant fand, zum Beispiel an dieser Straßenecke in Bonn, das macht dann vielleicht nochmal neugierig, mal in Lissabon reinzuschauen, um zu hören, was da vielleicht anders ist und zu gucken, was diese Stadt denn sonst noch ausmacht, was die Atmosphäre dieser Stadt vielleicht auszeichnet. Das heißt, all diese einzelnen Angebote, die jeweils irgendwie einen Aspekt von Stadt, von Raum, von Atmosphäre oder Erfahrung einfangen, das sind auch wirklich interessante alternative Ansatzpunkte, um einfach nochmal ein bisschen neugieriger und offener durch die Welt zu gehen und sich vielleicht Reise- und Ausflugsziele mal nach anderen Gesichtspunkten zu erschließen oder anzuschauen. Nicht nur die Top 5 TripAdvisor-Empfehlungen unbedingt mitzunehmen.
Absolut. Ich hoffe, für euch war die Folge auch eine Bereicherung. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Aber dann geht es erstmal wieder ums Gaming. Und wenn die Folge schon draußen ist,
dann press play to continue.
Ciao.
Ciao. Missing Link.